Herzlich willkommen beim Podcast Rotes Neukölln. Ich bin Charlotte Mende und ich lebe und engagiere mich in Neukölln. In diesem Podcast reden wir über Neukölln, über soziale Gerechtigkeit und Politik im spannendsten Ortsteil Deutschlands. Zu Gast sind bei mir PolitikerInnen aus ganz Neukölln, die entweder schon politische Ämter bekleiden oder sich bisher ehrenamtlich und in ihrer Freizeit politisch vor Ort engagieren. In dieser heutigen Folge ist Timo Schramm, Kandidat fürs Abgeordnetenhaus im Wahlkreis 1, zu Gast. Herzlich willkommen, Timo.
Hallo.
Ich freue mich voll, dass du da bist und ich freue mich auch auf unser Gespräch heute. Ich würde dich bitten, wie die anderen, die bisher auch da waren, dich am Anfang einmal kurz selber vorzustellen.
Klar, erstmal cool, dass es geklappt hat. Ich war noch nie in einem Podcast. Mir fällt gerade auf, du hast eine gute Podcast-Stimme. Ich habe mich direkt an Podcasts, die ich schon gehört habe, zurückerinnert gefühlt.
Dankeschön. Passt irgendwie.
Ja, genau. Ich bin Timo, 34 Jahre alt. Gebürtig komme ich aus Bayreuth in Oberfranken, aus 100 Kilometer nördlich von Nürnberg. Und bin aber jetzt seit 10 Jahren in Neukölln. Und ich denke auch mal so seit mindestens 6 oder sowas. Auch Neuköllner in diesem Sinne, gefühlt in der eigenen Zuschreibung. Mhm. Ist ja so ganz interessant, wenn man dann merkt, oh, jetzt fühlt man sich mit seinem Kiez, mit seinen NachbarInnen, mit irgendwie so den kleinen Läden, die da sind, ne, irgendwie so verbunden. Und das war für mich auch nochmal ein interessanter Prozess, wie sich so dann Identitätsperspektive verschieben kann, für mich selber auch. Genau, und ich bin hier aber hergezogen fürs Studium vor 10 Jahren, habe Politikwissenschaften studiert und genau, das ist mittlerweile abgeschlossen und habe dann mich auch angefangen, hier politisch zu engagieren und deshalb sitze ich heute hier.
Sehr schön. Ja, bei mir ist das inzwischen tatsächlich auch viele Jahre, 7, 8 Jahre her, dass ich in Berlin bin und ich bin sofort nach Neukölln gezogen.
Ich auch.
Und musste dann aber in Neukölln erstmal viel rumziehen, weil ich auch erstmal zwischen Untermiete und dann hier befristet und dann nochmal da. Und bin so aber auch jetzt schon in meiner 4. Wohnung in Neukölln. Krass. Und habe immer neue Kieze kennengelernt.
Ich bin immer noch in der ersten, in die ich vor 10 Jahren eingezogen bin. Und leider ist das mittlerweile gehört, das nicht mehr meiner ehemaligen Vermieterin, der Frau Rose, die da auch immer noch im Haus wohnt, sondern der Mähren AG. Mhm. Und die nerven auch definitiv, aber die müssen mich da mit den Füßen zuerst raustragen. Ich will da bleiben.
Ja, das ist die Vermietersituation nicht so glücklich, aber umso schöner, dass du schon so lange da bist.
Und ja, dann auch ein Glück.
Ja, bestimmt viele deiner NachbarInnen auch wirklich länger schon kennst. Mhm. Das ist ja auch immer wichtig für sowas. Genau. Ich würde gerne von dir nochmal wissen, du hast jetzt gesagt, du hast Politikwissenschaften studiert, da ist der Sprung dann zu sich politisch engagieren vielleicht nicht mehr ganz so weit und trotzdem gibt es ja auch viele Politikwissenschaftsstudierende, die sich nicht politisch engagieren. Deswegen, was war für dich so ein Ausgangspunkt zu sagen, du willst in die Politik gehen oder du willst auch in einer Partei dich politisch engagieren?
Also erstmal war das Studium eigentlich nur so praktisch das Hobby dann auch zum Studium gemacht, wenn mich das interessiert hat. Und ich dachte, es ist gut, das zu studieren, was einen interessiert. Da habe ich jetzt noch gar nicht an Weiteres gedacht. Aber ich wusste schon wahrscheinlich, dass ich irgendwie politisch aktiv werden will. Mhm. Und also, dass ich das habe, dass ich mich da irgendwie einbringen will und mit anderen mitdiskutieren und auch mitgestalten will, das habe ich schon sehr, sehr lange. Also ne, ist ja so dann klassisch, dass man auch sagt, wenn hier in der Schule die KlassensprecherInnen aufgestellt werden, dass man da auch immer das Händchen hebt und sagt, ja, warum eigentlich nicht? Und ich glaube, so in der Wurzel ist es, also habe ich natürlich auch schon mal drüber nachgedacht und meine Mutter hat mal erzählt, dass das war 5. Klasse, der Klassenlehrer auf mein Zeugnis, da musste immer so ein Beurteilungsbogen geschrieben werden, ne? Dass ich relativ schlecht klarkomme, wenn ich was als ungerecht empfinde. So, das stand da in diesem Zeugnis drin. Und das glaube ich, stimmt tatsächlich. Genau, und wenn ich so Ungerechtigkeiten sehe, und davon gibt's ja genug in unserer Welt leider, in unserer Gesellschaft, dann habe ich irgendwie so einen Antrieb, das gerne verändern zu wollen. Und ja, habe natürlich auch da ein bisschen Spaß daran. Also ich glaube, da muss man auch schon ein bisschen ein Charakter dafür sein, eben, ne, die Leute, wie ich gerade schon meinte, die dann auch immer gerne Klassensprecher sind und wie auch immer. Ja, und habe das aber von Anfang an eben als Möglichkeit irgendwie mit anderen gemeinsam Gesellschaft zu verändern und auch mit zu prägen, auch nach den ja, eigenen Überzeugungen. Da ist natürlich Politik ein unglaublich interessantes Feld und ein wichtiges und eins, das Einfluss hat und tatsächlich gesellschaftliche Veränderung bewirken kann.
Ja, finde ich spannend, dass du das sagst. Das war tatsächlich bei mir, ich erinnere mich noch auch in meiner Kindheit und Jugend, war Gerechtigkeit auch so was ganz Prägendes. Also ich war auch so, ich weiß nicht, ob das bei mir mal LehrerInnen aufs Zeugnis geschrieben haben, aber es gab viele Gespräche dazu, weil ich auch immer in Streitereien verwickelt war, wenn ich das Gefühl hatte, andere, vor allen Dingen oft andere Kinder, werden nicht so gut behandelt, weil ich war immer sehr, sehr gut in der Schule, weil es mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann hatte man aber auch häufig LehrerInnen, die andere, die sie nicht gut fanden oder so, die das haben spüren lassen oder die ja gemein waren, die ihre Macht missbraucht haben. Und ich habe mich dann mit diesen LehrerInnen häufig angelegt. Und das war genau dieses Ohnmachtsgefühl als Kind. Da ist eine Ungerechtigkeit und ich versuche, gegen anzukommen. Aber eigentlich, wenn wir es aus heutiger politischer Perspektive betrachten, ist das System, was dahinter steht, und wie vielfältig das ist. Und das ist ja nicht nur in Schule, sondern überall, wo man irgendwie Machtstrukturen hat, kann es immer vorkommen, dass Macht eben auch missbraucht wird. Und ja, aber das war für mich auch sehr prägend und finde ich auch spannend vor dem Hintergrund, dass wir beide in der SPD gelandet sind. Also auch mit einer Partei, wo Gerechtigkeit für mich zumindest, glaube ich, auch ja der erste Grundwert war, wo ich gesagt habe, das passt auf jeden Fall erstmal und mich dann rangetastet habe. Wie war das bei dir mit der SPD?
Ja, also natürlich schwingt mit, glaube ich, dass erstmal dieses Label drauf ist, auch wenn man sich natürlich dann, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, fand ich auch, dass politische Entscheidungen auch aus der SPD heraus getroffen wurden, die diesem Label dann oft zuwiderlaufen und vielleicht manchmal sogar neue Ungerechtigkeiten, nicht nur nicht Ungerechtigkeiten abbauen, sondern manchmal sogar neue Ungerechtigkeiten erzeugt haben. So, aber trotzdem, ja, hat man das Gefühl, also das Ideal sollte anders sein von der SPD. Und ich glaube, am Anfang war es aber auch, also mein Vater ist auch Parteimitglied, aber ja, würde man, also der geht nie zu irgendwelchen Parteiveranstaltungen, würde man wohl als Karteileiche bezeichnen. Nichtsdestotrotz war da wahrscheinlich, habe ich das schon vom Elternhaus auch ein bisschen eine positive Einstellung zur SPD mitbekommen. Also mein Vater hat immer Willy Brandt-Biografie irgendwie im Bücherregal stehen gehabt und so. Und ja, auch da habe ich auch letztens mal drüber nachgedacht, dass mein Vater ist Polizeibeamter, ist kurz vor der Pension. Meine Mutter ist Sekretärin, nicht verbeamtet, aber im Finanzamt. Also ich glaube, ich komme schon so ein bisschen dann aus so einer Beamtenperspektive und einer Staatsperspektive. Und dann war die SPD ja auch immer dann eine Partei, die auch Verantwortung im Staat irgendwie übernommen hat. Und das war mir erstmal nicht fremd, auch bei den Problemen. So, und deshalb glaube ich, SPD, bin dann da in Neukölln irgendwann, nachdem ich erst bei Occupy tatsächlich war, so ein bisschen. Da war gerade Finanzkrise, als ich nach Berlin gezogen bin. Und da waren diese großen Demonstrationen. Und da war ich auch so ein bisschen basisdemokratisch aktiv. Mit guten, aber auch mit schlechten Erfahrungen, was die basisdemokratische Struktur so angeht. Und dann dachte ich, okay, jetzt schaue ich mir mal eine Partei an. Und bin dann dabei Yvonne in Neukölln ins Kreisbüro noch an der Sonnenallee reinspaziert. Ja, und seitdem bin ich da.
Ja, das war bei mir ganz ähnlich. Ich bin dann auch damals eingetreten, auch noch in unserem alten Büro. Und ja, bin tatsächlich, mein erster Kontakt zur SPD Neukölln war tatsächlich Hakan, der auch schon hier zu Gast war. Den habe ich bei einer anderen Veranstaltung getroffen, eine Woche bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und der hat mich dann eingeladen.
Ach, krass.
Und ja, an dem ersten Abend, an dem ich da war, haben wir uns auch schon kennengelernt.
Ich glaube, es war eine Abteilungssitzung
oder so. Nee, es war von der AG Migration und Vielfalt zum Thema Frauen mit Migrationsgeschichte in Führungspositionen.
Ich erinnere
da mich, gab's einen Diskussionsabend.
Das erste Mal gesehen haben. Das Thema wäre ich jetzt nicht angekommen.
Da, ich weiß noch, dass es für mich ausschlaggebend war, weil ich dachte, es ist ein sehr spannendes Thema und cool. Schön, dass sich die SPD in Neukölln damit beschäftigt. Genau.
Aber hattest du davor schon mit dem Gedanken gespielt, weil deine Eltern sind ja, oder dein Vater, irgendjemand auch, ne? Und keine Karteileiche, sondern aktiv.
Genau.
Wie ist da das Verhältnis dazu?
Ja, genau.
Also hat man dann immer das schon so im Hinterkopf, vielleicht mache ich das jetzt irgendwann und dann war es praktisch Haken der Schritt, oder?
Nee, gar nicht. Das war eher so, also mein Vater ist SPD-Politiker in Niedersachsen, war also 8 Jahre lang Oberbürgermeister von Celle und von der SPD. Und nee, für mich war das eher sowas, wo ich gesagt habe, ich will keine Parteipolitik machen, weil ich als Kind sehr viel miterlebt habe, wie unglaublich zeitaufwendig das ist. Also dieses ehrenamtliche Engagement in der Partei ist, finde ich, eins der intensivsten so vom Gefühl, was man machen kann, weil da wirklich, also ich weiß nicht, teilweise haben wir ja jeden Abend die Woche Veranstaltungen, jetzt im Wahlkampf sowieso, das ist auch okay, aber auch wenn nicht Wahlkampf ist, ist es sehr, sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit und man kommt da schon auch schnell in so eine Blase rein mit Leuten, die auch alle parteipolitisch aktiv sind und ich wollte das eher nicht so und dann war ich aber im Ausland, habe Praktika gemacht und habe auch Au-pair gemacht im Ausland und bin dann zurückgekommen und hatte dann für mich irgendwie so ein Gefühl von, ich habe jetzt, ja, ich war in Portugal und so und ich konnte das machen und es war alles cool, aber dann war genau wieder dieses Aufflammen von, ja, aber es ist so vieles so ungerecht und ich kann das jetzt einfach so vor mich hinleben und mir geht's soweit okay gut oder ich versuche mich halt zu engagieren. Und da war es dann so, dass ich gedacht habe, ja gut, aber eigentlich, eigentlich sollte ich mich engagieren und daraus ist das dann gekommen. Also es war eher so ein, ich hatte das Gefühl schon vorher tief in mir drin, aber habe das noch so ein bisschen aufgeschoben, bis ich 19 war oder so.
Voll verständlich, deshalb frage ich auch, weil dann, dass es jetzt auch oft Arbeit ist und jetzt auch manche Positionen ja auch mal konflikthaft ausdiskutiert werden müssen und dann, um Positionierung zu treffen, ist ja jetzt nicht immer nur Spaß, sondern es ist auch eben dieses Ehrenamt, das man da begleitet, ist dann auch ab und zu eben eine Verantwortung.
Ja.
Und das wusstest du ja dann schon mehr so ein bisschen aus deiner Familie. Ich bin da ja, also ich konnte mir das nicht so genau vorstellen. Mhm. Da war das eher Learning by Doing. Aber deshalb frage ich, da macht es aber auch total Sinn, dass du nicht gleich hier mit 15 oder so.
Nee, genau. Es war eher so nach der Schule. Und ich wollte auch nicht, dass es in dem Zusammenhang vor Ort irgendwie bei meinem Vater, ich wollte für mich diesen Schritt machen. Und das war dann in Berlin ein ganz guter Start für mich, so vom Gefühl. Und es macht auch Spaß. Also das ist
natürlich,
ja genau wie du sagst, es ist viel Arbeit, aber es macht auch Spaß. Und mir hat so politisches Diskutieren auch immer viel Spaß gemacht. Aber in der Partei ist, glaube ich, dieser Verantwortungsaspekt auch immer was, wo ich mich gefragt habe, okay, bin ich dem gewachsen? Mache ich das gut genug, wenn ich mich für eine Position bewerbe? Wenn ich war JUSO-Vorsitzende zum Beispiel. Das war für mich eine unglaublich arbeitsintensive Zeit und ich habe mir auch wahnsinnig selber viel Stress gemacht, weil ich das unbedingt gut machen wollte, weil ich wusste, okay, wir haben hier, ich glaube, damals hatten wir um die 600 Mitglieder in Neukölln. Ich will denen gerecht werden. Also das, finde ich, ist bei diesem Ehrenamt spielt eine wahnsinnig große Rolle, dass man auch selber so ein Verantwortungsgefühl hat für die Sachen, die man macht.
Ja, weil das auch interessant ist. Ich glaube, dass es oftmals aus der männlichen Perspektive also das Ding ist, ja, ich kann das bestimmt und dann stellt man fest, alles kann man doch gar nicht so gut, wie man gedacht hat. Das ist ja auch interessant, oder? Ne? Das fällt dir aber auch auf, mit Sicherheit. Das ist ja nichts Neues, dass Männer meistens erstmal sagen, ja, na klar kann ich das. Dabei ist es vielleicht völliger Quatsch und man kann das gerade nicht. Also, aber ja, das ist struktureller Sexismus und unsere Prägung, wie wir aufwachsen. Ja,
ja und eine eigentlich sehr gute Vorbereitung zur Weiterleitung zur nächsten Frage. Ich wollte dich fragen, und das auch ein bisschen, ich habe es auch die anderen Gäste, die hier waren, gefragt, auch aus einer eigenen Neugierde heraus, du kandidierst jetzt zum ersten Mal. Das ist außerhalb nochmal, also aus der Partei heraustreten für mein Gefühl. Also dieses in der Partei Ämter übernehmen und Verantwortung übernehmen ist das eine, aber zu sagen, ich kandidiere und ich trete nach außen auf, ich habe Plakate von mir irgendwie bald im Kiez rumhängen und ständig Flyer von mir mit meinem Gesicht drauf, so. Das ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Und da würde ich von dir auch gerne nochmal wissen, was waren da für dich persönlich vielleicht auch Hürden? War das für dich, als du überlegt hast zu kandidieren, hast du gedacht, ja, so mache ich? Oder hattest du da auch Zweifel irgendwie?
Nee, Zweifel nicht mehr, weil die Entscheidung ist dann irgendwie davor gefallen, dass man das jetzt Volllast macht eben dann auch. Mhm. Ne? Im Sinne von, nee, schon den Anspruch, dann eben mitzugestalten, und dafür ist dann irgendwann mal die Entscheidung gefallen, war so ein Prozess, ne, war jetzt nicht irgendwie ja. an einem Tag die Entscheidung, aber dass man dann sagt, auch dann möchte ich auch kandidieren und dann möchte ich auch mal mit meinem Gesicht sozusagen die Verantwortung übernehmen und in der ersten Reihe stehen, so. Mhm. Das ist, wie gesagt, auch ein bisschen komisch jetzt, dass man durch seinen Kiez läuft mit Flyern, wo sein Foto drauf ist in der Hand. Aber nee, es ist schon das erklärte Ziel. Und ich meine, die Hürde war ja so, also festzustellen, dass, naja, es ist dann eigentlich auch wenig überraschend. Politik ist halt immer Teamplay. Aber man muss sich halt mit Leuten zusammentun, die, wo man weiß, die gehen in dieselbe Richtung, die haben selbe Vorstellungen und Ideale, was sich und wie es sich verändern sollte. Und aber nur, glaube ich, ist vielleicht auch ein Problem der SPD-Linken im Generellen, zu warten oder zu meinen, die Kraft des besseren Argumentes reicht einzig und alleine aus in politischer Arbeit, ist, glaube ich, nicht der Fall. Sondern es ist, natürlich braucht man die Kraft des besseren Argumentes, man braucht dann aber auch noch ja Teamplay und Organisation um sich herum. Und genau, da findet man aber gute Leute, mit denen es Spaß macht, zusammenzuarbeiten und die einem da auch Hilfestellung leisten. Aber man kann auch nicht nur warten, dass man abgeholt wird, sondern, ja, ich sage mal, keine Bewegung ohne Reibung. So, ne? Also wenn man irgendwo hin will, dann muss man das gemeinsam im Team auch anstreben.
Mhm. Ja, ich finde, also ich bin ja jetzt so ein bisschen, wir sind quasi in den Nachbarabteilungen voneinander, mit Fabian, der auch schon da war, bei dem bin ich in der Abteilung und du bist quasi darunter.
Genau.
Und ihr habt ja auch mit Hakan, der auch aus eurer Abteilung ist, habt ihr auch von dem, was ich so wahrnehme, ein sehr großes Wahlkampfteam mit Leuten, die supporten und mit denen ihr gemeinsam Sachen macht, oder? Also sind ja. da viel Neue auch dazu gekommen? Hast du das Gefühl, da gibt's nochmal so einen Schwung gerade?
Da sind auch einige Neue auf jeden Fall dazu gekommen. Es ist halt auch so, dass nochmal eine Bundestagskandidatur, und Hakan ist der erste türkischstämmige Kandidat ever in Neukölln, der antritt für den Bundestag. Mhm. Das ist natürlich was, das hat auf jeden Fall nochmal Leute gezogen. Aber natürlich hatten wir auch, wie gesagt, davor schon ja Leute um uns herum, mit denen wir gemeinsam politisch gearbeitet haben, in der Abteilung darüber hinaus, die uns kannten oder die uns kennen. Und ja, wo sich... Genau, das, also ist ja Politik dann in letzter Konsequenz einfach immer menschliches Miteinander. Und wenn man lange, wenn man sich kennt und Erfahrungen miteinander gemacht hat, eben auch politische, und sagen kann, ja, aber dafür stehen diese Leute, in diese Richtung wollen die, da würde ich gerne mit unterstützen, so. Mhm. Oder da machen wir gemeinsam was, dass es da vorangeht. Dann hilft das, und dann hat man einen guten Stock an Menschen. Und da haben wir ja auch das riesengroße Glück in Berlin nochmal und auch vielleicht gerade in Neukölln, dass wir halt so unglaublich viele ja, kompetente, intelligente, engagierte Genossinnen haben. Mhm. Also ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, in Bayern, wo ich herkomme, in Franken, ob da jeder Ortsverband, also kann ich mir schwer vorstellen, dass da die Dynamik so da ist wie bei uns in Neukölln. Und das ist auf jeden Fall ein Privileg, so, ne? Und das müssen wir aber auch nutzen.
Ja, absolut. Nee, ich bin auch immer wieder begeistert, wie viele richtig krasse Leute wir einfach haben, ja. die so, also von hochprofessioneller Fotografie über Website-Aufbau über, ja, keine Ahnung, Organisationstalente zu sonst was. Also da ist wirklich, wir haben wirklich Leute, die können gemeinsam viel auf die Beine stellen. Das sehen wir ja gerade auch. Ja, ich würde gerne mit dir jetzt so langsam nochmal auf deinen Wahlkreis an sich zu sprechen kommen. Du hast einen Nordwahlkreis, was immer so von, wenn man Neukölln kennt, finde ich, ist es schon immer noch eine Unterscheidung. Viele NordneuköllnerInnen, habe ich immer das Gefühl, wissen auch gar nicht, dass es einen Süden gibt. Aber genau, Nordneukölln ist, ja, sag du vielleicht mal am liebsten, was für dich deinen Wahlkreis so auszeichnet, was da für dich Themen sind oder genau, erzähl mal.
Also ich glaube tatsächlich, dass man außerhalb von Neukölln oder auch außerhalb von Berlin, also jeder hat ja schon mal Neukölln gehört, da von denen denkt aber niemand an Südneukölln. Also ich weiß, dass es Südneukölln gibt und bin da ja auch, wenn auch seltener, aber durchaus regelmäßig. Trotzdem ist es ja natürlich, ne, also der Wahlkreis, in dem ich jetzt antrete, da wohne ich, wie gesagt, seit 10 Jahren auch. Und so, das ist mein Kiez, meine Nachbarschaft. Und das ist halt ja ein sehr dynamischer Ort. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Ich kann aber auch Leute verstehen, die sagen, sie haben es irgendwie lieber ruhiger. So kann ich nachvollziehen. Da ist Nordneukölln vielleicht nicht genau das Richtige. Also, aber was ich wirklich daran schätze, es ist nie langweilig. Ich setze mich nur irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten am Rathaus hin oder sonst irgendwo an einen Café und schaue auf die Straße und irgendwas passiert immer. Mhm. Irgendjemand führt immer ein Theaterstück auf. Man weiß noch nicht, ob es ein Drama oder eine Komödie oder so ist. Aber da ist immer was los. Und ja, das macht es aber auch so, ich finde, lebenswert, weil in diesem Miteinander von ja vielen unterschiedlichen kulturellen Einflüssen, wirklich unterschiedlichen Biografien, ja trotzdem so ein riesengroßes Potenzial von einem Miteinander und einer Gemeinschaft ist, die mich persönlich sehr bereichert hat. Also über Freunde, die man da natürlich, Freundschaften, die man geschlossen hat, über musikalische Einflüsse, die man mitgenommen hat, über das Essen. Also irgendwie, das hat mir mehr gegeben. Ich fühle mich dadurch irgendwie ja kulturell reicher als vorher und an Erfahrungen reicher. Und genau, das ist, deshalb finde ich es so ein Privileg, auch in diesem Wahlkreis antreten zu können. Genau, es gibt natürlich aber auch Herausforderungen, beziehungsweise Probleme, kann man auch so benennen. Neukölln hat ja nicht die einfachste Geschichte, war schon immer ein ArbeiterInnen-Stadtteil, aber auch dann gerade nochmal in der ersten Migration so aus den 60er, 70er Jahren, was man so unter dem Begriff, was einen schlechten Begriff finde, GastarbeiterInnen, ist also firmiert. Deshalb ein schlechter Begriff, weil es irgendwie eine bescheuerte Perspektive ist, dass man sagt, es kommen Leute, die leben dann da 10 Jahre, gründen Familien, sind aber nur Gäste und gehen dann wieder und sollen sich bitte auch so verhalten. Also das war schon im Framing irgendwie ein schiefer Begriff und dann aber eben auch eine schiefe Politik und ein schiefes Gesellschaftsbild, das dahinter stand. Das wissen ja viele Leute auch nicht. Die Menschen, die dann zum Beispiel aus der Türkei nach Berlin gezogen sind, die mussten in Kreuzberg oder Neukölln ja ansässig sein. Die konnten sich nicht frei entscheiden, wo sie in Berlin wohnen. Und dann war das natürlich so, dass das, ja, also es war ja schon Arbeiter in einem Kiez und dann sehr stark von Migration geprägt. Und natürlich war das auch eher ein ArbeiterInnen-Klientel, das eben dann nach Deutschland gekommen ist und sich hier ein neues Leben aufgebaut hat. Und das war natürlich schwierig. Und wie gesagt, also die Perspektive von Seiten auch des deutschen Staates und der deutschen Gesellschaft war dann nicht immer nur förderlich bei beim hier ankommen und auch Hilfestellung leisten. Und es war nicht, heute sagt man ja Willkommenskultur. Das war dann nicht immer der Fall, glaube ich. Genau. Und demnach aus gewissen Schwierigkeiten, auch Perspektivlosigkeit, gerade vielleicht für Kinder, ja, ergeben sich dann eben auch Probleme. Und die sind, ist jetzt keine soziologisch neue Erkenntnis, so, ne? Also genau, wenn du aus Armut und Perspektivlosigkeit kann auch Kriminalität entstehen. Jetzt ist es aber nicht so, dass das jetzt das, was eben auch falsch ist, dass man so dieses Negativbild von Neukölln die ganze Zeit irgendwie so hat. Also so, das gibt es, aber an sich, das ist ja nicht das, was dann Nordneukölln, unser Nordneukölln prägt. Also das ist eine Begleiterscheinung von teilweise sozial schwierigen Lagen. Und aber ja, es gibt halt so eine Verzerrung auch in der medialen Darstellung aus meiner Sicht. Es reicht ja hier, wenn RTL 2 irgendwie die Sonnenallee entlangfährt, die Kamera aus dem Fenster hält, die Läden abfilmt und irgendeine düstere Musik drunter legt, so, ne? Und Kiez knallhart und wie auch immer. So, ne? Also da ist diese verzerrte Wahrnehmung. Das ist aber nicht das Neukölln, das das ich kennengelernt habe. Und das ist ein schiefes Bild. Und genau, es spricht ja für sich, dass so viele Leute hierher ziehen wollen auch. Das ist eben anders als das Image, das von RTL 2, Spiegel TV, Bildzeitung immer propagiert wird. Ja, das ist ein Zerrbild teilweise. Aber natürlich gibt es auch soziale Probleme, Missstände, an die muss man rangehen.
Ja, ich glaube, wenn ich mir so deine Schwerpunkte, ich habe mir deine Website natürlich vorher angeguckt, wenn ich mir deine Schwerpunkte dabei angucke, dann ist auf jeden Fall so einer deiner Aspekte ist Bildung für alle, mehr Investitionen in die Zukunft der Kinder, ist ja genau so ein Punkt, mit dem man sagen kann, was sind denn die Möglichkeiten, die wir quasi von staatlicher Seite, die wir aus einer verantwortungsvollen Perspektive nehmen können, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen, um auch da wieder den Bogen zurückzuschlagen und zu sagen, wie ermöglichen wir mehr Chancen? Und da ist natürlich ein zentraler Punkt bei Kindern, die Zugänge zu ermöglichen und Hürden, die in verschiedensten Formen existieren, abzubauen, damit möglichst alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen haben und Perspektiven für sich selber aufzeigen können und Ideen davon haben können, wie ihr Leben aussehen kann. Und auch das ist ja was wir auch in Nordneukölln super viel haben. Wir haben ja auch super tolle soziale Träger, die Jugend- und Kinderarbeit machen und so weiter. Also da bin ich immer, auch aus Südneuköllner Perspektive, dann immer ein bisschen so neidisch und gleichzeitig freue ich mich natürlich wahnsinnig für euch, was es da auch an Möglichkeiten gibt und was es da auch für eine schöne Verflechtung von sozialen Trägern und Schulen und da so untereinander gibt. Aber das wäre, glaube ich, auf jeden Fall so ein Punkt.
Auf jeden Fall. Also ich denke halt, dass mit diesem Potenzial, das es in Neukölln gibt, wir eigentlich ein Role Model, ein Positivbeispiel für eine Entwicklung, die beispielhaft dann für ganz Deutschland sein könnte. Da haben wir das Zeug zu. Mhm. Aber dazu braucht es, du hast völlig recht, ne? Es gibt eben super viele tolle Menschen, Initiativen etc., Träger, die krasse Arbeit machen. Aber gleichzeitig, finde ich, braucht es halt, dass das gelingt, auch eine wirkliche Anstrengung staatlicherseits. Mhm. Und das, finde ich, ist auch die Verantwortung, die dann Politik und Staat haben, eben das gelingen zu lassen. Und da ist zum Beispiel eine Offensive, eine Investitionsoffensive in der Bildung, finde ich ganz, ganz wichtig. Weil natürlich ist da schon, ist da in den letzten Jahren wieder aufgestockt worden, ne? Und da haben sich auch Sachen verbessert, das kann man nicht in Abrede stellen. Aber aus meiner Sicht ändert es nichts an der Tatsache, dass wir hier immer noch ein bisschen in einem Mangelbetrieb fahren. So, ne? Also wir haben einfach zu wenig Personal zum Beispiel, ne, an den Schulen, LehrerInnen. Und das ist aber halt ganz entscheidend, ne, dass wir da auch wirklich die Besten mit hinbekommen, so dass eben alle gerne auf unsere Neuköllner Schulen gehen. Ne, dass man jetzt nicht die vielleicht aus einem Akademikerhaushalt kommen, dann doch lieber nach Charlottenburg oder Steglitz aufs Gymnasium geschickt werden, sondern wir wollen hier, dass alle Neuköllner Kids, die hier, denen ihre Eltern hier leben, die hier groß geworden sind, die sollen auch hier zur Schule gehen und dafür muss das aber vernünftig ausgestattet und mit den besten Lehrkräften dann ausgestattet sein. Und da haben wir noch zu viel Mangelbetrieb und ich glaube, den kann man nur durchbrechen, wenn man wirklich perspektivisch jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren eben eine Offensive, eine Investitionsoffensive in der Bildung startet. Genau.
Ja, ich weiß nicht, soweit ich weiß, setzt du dich auch für die Gemeinschaftsschule ein?
Ja.
Verstärkt, genau. Und hast ja auch in deinem Wahlkreis, glaube ich, mit dem Campus Rüdle ein Vorzeigemodell, wo es dann tatsächlich ja auch so ist, dass viele auf die Schule gehen wollen. Ja. Das ist ja auch ein Erfolg, dass wir in einige dieser Schulen in Nordneukölln so extrem, oder dass sie inzwischen so extrem erfolgreich sind, dass da dann die Nachfrage extrem hoch ist. Und da muss man dann entsprechend auch gucken, dass die Neuköllner SchülerInnen, die im Einzugsgebiet sind, da alle gut unterkommen. Und
total, ja. Aber ne, beim Campus Rüdle, nachdem der ja, ich weiß gar nicht, wann es war, Anfang der Nullerjahre, so negativ in den Medien war, da hat die Investitionsoffensive schon stattgefunden.
Ja,
so,
genau. Ne?
Also
genau.
Und dann ist das natürlich auch ein Vorzeigeprojekt und Modell. So, no big surprise. So.
Ja.
Und das stelle ich mir aber halt am besten für alle Schulen vor. Und das wird Geld kosten, aber tatsächlich ist es ja so, also wenn Investition in Bildung nicht eine Investition in die Zukunft ist und ne, zukunftsträchtig, was denn dann?
Ja.
Also da kann man aus meiner Sicht gar nichts falsch machen und ja, da muss der Benchmark sein. Wir brauchen hier, wir sind eins der reichsten Länder auch der Welt und in Europa und wir brauchen dann auch eins der besten Schulsysteme und Bildungsmöglichkeiten in der Welt und in Europa. Also, ja. Das ist für mich eine logische Konsequenz.
Ja, also ich glaube, was du sagst, Investitionen in die Zukunft, da hast du vollkommen recht und da ist natürlich Bildung irgendwie so ein bisschen schon Nummer eins, aber gleichzeitig in aktueller Lage kann man auch nicht umhinkommen zu sagen, Klimawandel und Klimaziele erreichen ist genauso oder auf einer anderen Ebene. Ich glaube, das ist immer der Ausgleich, den wir als Sozialdemokratie schaffen müssen. Es gibt viele Nummer eins Ziele und es gibt viele Bereiche, in denen wir vorne sein müssen. Eins deiner Schwerpunkte ist auch soziale Klimapolitik und ehrlich gesagt, wenn ich so bei dir durchgucke, dann fallen mir vielleicht, also auch bei bezahlbaren Mieten oder sozial und ökologischer Mobilität, das sind alles Punkte, wo ich jetzt sagen würde, auch da hast du, glaube ich, sehr prägnante Zukunftsthemen aufgegriffen, die einfach sowohl für unsere Stadt und Stadtgesellschaft, aber auch gesamtgesellschaftlich darüber hinaus natürlich wahnsinnig relevant sind. Du hast so viele Themen, deswegen habe ich jetzt mal versucht, die so ein bisschen reinzuholen. Vielleicht magst du zu dem einen oder anderen mal ein bisschen was erklären. Was
ich kann es eigentlich auch schon ein bisschen runterbrechen.
Ja, brich mal bitte runter. Sehr gut.
Also wenn du das Schlagwort Klimapolitik nimmst, dann das geht halt nur, Klimaschutz geht nur antikapitalistisch.
Ja.
Das ist so erstmal runtergebrochen eine Perspektive, denn in der jetzigen Perspektive sind wir eben ein System, das auf Wachstum ausgerichtet ist.
Mhm.
Wie viel ist dann das BIP, das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr gestiegen?
Mhm.
Wir haben aber keine qualifizierte Betrachtung, also welches Wachstum wir dann erzeugen, sondern ne, die Systematik, ob das jetzt wie vor der Finanzkrise irgendwelche Wohnungen in Spanien, die niemand gebraucht hat oder so Riesenhotels, die dann dahingestellt werden, das ist Wachstum oder Wachstum auf dem Finanzmarkt eben, ne, all das. Und ich glaube, davon müssen wir wegkommen und nur wenn wir davon wegkommen, können wir auch nachhaltige Klimaschutzpolitik machen.
Mhm.
Und die Richtung dahin ist, denke ich, dass man alle Bereiche einer öffentlichen Daseinsvorsorge und dazu gehört eben dann auch Energie und Mobilität, aber auch noch mehr, zum Beispiel ja, Wohnen, Bildung haben wir schon angesprochen, das Gesundheitswesen, all das, was so existenziell ist für menschliches Leben, für Gesellschaft, konstituierend irgendwie. Ich finde, all das muss weitestgehend aus so einer Marktlogik und aus so einer Profitlogik und damit eben diesem Wachstumszwang herausgenommen werden.
Mhm.
Und wenn wir das rausnehmen, Beispiel unsere Stadtwerke, dann schaffen wir es auch, sowohl ökologische als auch soziale Ziele anzusteuern.
Mhm.
Wenn wir darauf setzen, nee, das muss jetzt hier aber alles immer Profit abwerfen in jeglicher Konsequenz und das ist die erste Prämisse und alles andere an gesellschaftlichen Zielen kommt erst dahinter, dann werden wir das nicht erreichen. Auch nicht nur über einen CO2-Handel und sonstige Lösungen. Das ist, wir bewegen uns dann immer noch in derselben Struktur und schrauben da immer so ein bisschen an Stellschrauben. Und das aus meiner Perspektive reicht nicht. Und man hat ja lange irgendwie so auch ideologisch vor sich hergetragen, dass wenn man eben möglichst viele so eine BWL-Marktlösungen überall einführt, zum Beispiel auch in unseren Krankenhäusern oder so, dann generiert das den besten Output und am Ende stehen alle besser da. Und das ist aber einfach faktisch widerlegt. Trotzdem hält sich diese Struktur, die auf Ideologie begründet, wenn sie keine Anhaltspunkte im Faktischen hat, hält sich noch. Und ich glaube, da ist es jetzt an uns, in dieser Zeit jetzt, die nötigen strukturellen Veränderungen herbeizuführen, um eben zu zeigen auch, es geht anders. Und das auch zu organisieren.
Mhm. Ja, ich finde es sehr gut, wie du das gerade nochmal runtergebrochen hast. Das macht das Ganze nochmal, also das packt auch diese unterschiedlichen Aspekte, die du hast, in einen Verständniskontext. Und du hast vorhin gesagt, menschliches Leben und Gesellschaft, es sind auch einfach, finde ich, grundlegende Fragen von Teilhabe. Also diese Gesellschaft, kann ich mitmachen oder kann ich nicht mitmachen? Beziehungsweise wie schwer sind für mich die Hürden? Es sind da so ganz zentrale Fragen. Und deswegen finde ich das sehr schön, wie du das gerade alles nochmal zusammengebunden hast in dieser Frage von die Verbindung zwischen ökologischen und sozialen Zielen und verbunden eben damit, dass es bestimmte Aspekte menschlichen Lebens gibt, die nicht zur Disposition stehen können, sondern die Fragen von Grundrechten und Zugängen sind und die einfach ermöglicht werden müssen. Und ich glaube, es kommen herausfordernde Jahre auf uns zu und entsprechend müssen wir uns da auch hinbewegen zu sagen, wir befreien oder wir halten uns frei von immer wieder neuen Versuchen, auch bestimmte Teile und Teilbereiche unserer Daseinsvorsorge zu privatisieren.
Absolut. Das muss eigentlich aus meiner Sicht der Konsens einer politischen Linken sein, diesen Bereich da rauszunehmen. Deshalb ist es ja manchmal so verstörend, dass jetzt zum Beispiel die Grünen gerade die S-Bahn zerschlagen und privatisieren wollen, so 2021, what the fuck. Ja, genau, also du hast völlig recht, ne? Man muss dementsprechend da auch immer wieder dagegen wirken. Man muss aber, wir werden auch, weil du Teilhabe angesprochen hast, da neue Organisationsstrukturen, zum Beispiel eine Überlegung wäre es jetzt, die Krankenhausgesellschaften als Anstalt des öffentlichen Rechts zu organisieren, ne? Vivantes und Charité, um damit auch größere, für die Beschäftigten, größere demokratischere Mitbestimmung herbeizuführen. Und das ist dann alles Neuland auf jeden Fall, in diesem Sinne, dass es diesen Ansatz vielleicht lange so nicht gab. Und ich glaube, der ist aber absolut richtig und konsequent und notwendig. Während, genau, dann kommt er aber manchmal von konservativerer Seite, das sind jetzt hier alles irgendwelche ideologischen Hirngespinste. Naja, das ist nicht, wie gesagt, also dass jetzt viele Ansätze in der jetzigen Struktur nicht funktionieren, ist belegt. Und wir sagen ja das auch nochmal als vielleicht kleine Abgrenzung. Ich bin ja jetzt nicht dafür, dass, zum Beispiel, ich habe hier einen Kugelschreiber in der Hand, dass der jetzt hier irgendwie die Produktion dessen dem Markt entzogen werden muss. Oder wer das beste Feuerzeug oder das beste Bier produziert. Das kann herzlich gerne der Marktmechanismus übernehmen. Das sind Bereiche natürlich in regulativen Grenzen. Ne? Also beim Bier haben wir schon einen Grundkonsens und auch eine Reglementierung, was dann da in so ein Bier reingehört und was nicht. Und das ist auch vorgegeben über Recht und Normen. Aber da finde ich, hat der Marktmechanismus seinen Platz und in anderen Bereichen aber nicht. Und das miteinander zu vereinen, glaube, das wurde auch noch nie gemacht. Ne? Also das ist, deshalb glaube ich aber unsere Aufgabe, wir hatten ja auch gerade in Deutschland, ne, zwei unterschiedliche Systeme nebeneinander in einem Land. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe eben, aus der Geschichte auch Lehren und Konsequenzen zu ziehen, auch in so politischen Organisationsstrukturen.
Ja, finde ich spannend, was du dazu sagst. Wie meinst du das mit den Lehren daraus ziehen?
Naja, die Lehre daraus wäre ja, dass zum Beispiel in der Wohnungssituation es nicht die beste Idee ist, das über den Markt zu lassen, weil es eben so existenziell ist, dass Menschen eine Wohnung hat. Und die Lehre daraus ist es, dass da ja eine staatliche Rahmenstruktur, die eben den Wohnungs-, die jedem Menschen eine Wohnung garantiert, zielführend ist. Ja, und genau, aber dieses Marktsystem in der einen Komponente und aber durchaus dann demokratisch organisierte Strukturen auf der anderen Seite in einem System zu vereinen, das, glaube ich, sollte die Lehre sein.
Verstehe. Ja, also auch da haben wir eine demokratische Organisation, wenn sich quasi die Mehrheit ausspricht dafür, dass man Zugang entsprechend hat, dann ist es ja politisch legitimiert. Das ist ja Grundlage unseres politischen Handelns, zu sagen, also auch wenn wir festere Rahmenbedingungen für den Bereich Wohnen machen als für den Bereich Bioproduktion, dann ist das ja genau das, was wir mit einer demokratischen Mehrheit quasi herstellen und genau da diese Strukturen leben.
Ja, absolut. Aber ne, also im jetzigen Zustand bei der Deutschen Wohnen oder bei Vonovia oder bei sonstigen Investmentfonds, ja, da ist halt die Dividende beziehungsweise das Profitinteresse in dem Investment die ausschlaggebende Komponente in der Steuerung. Während, wenn ich das rausnehme und damit demokratische Strukturen anlege, andere Ziele weiter nach oben gesetzt werden. Natürlich muss man immer das Kriterium Effizienz spielt immer eine Rolle. Ne? Mhm. Es darf keine Verschwendung geben in irgendwelchen bürokratischen Sackgassen oder so. Aber glaube ich, ganz wichtig ist, also aus diesem, man muss halt verstehen, denke ich, dass aus diesem Profitinteresse, aus dieser Systemik heraus soziale Ziele nie an oberster Stelle stehen können in der jetzigen privatwirtschaftlich organisierten Form. Und das ist ein massiver qualitativer Unterschied.
Nee, absolut. Absolut. So, Timo, unsere Zeit fliegt davon in Diskussionen darüber. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich zum Ende kommen, dir aber nochmal die Möglichkeit geben. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt aufgrund der verschiedenen Schwerpunkte, die wir dann irgendwie im Gespräch gesetzt haben, gibt's noch was, was du gern sagen möchtest oder ja, was dir heute gefehlt hat?
Jetzt was für mich so die letzten Tage, wo ich auch von Tür zu Tür gehe, auf jeden Fall wieder eindrucksvoll prägend ist, sind zwei Sachen. Einmal, wie viele Leute verdrängt und entmietet werden, so, ne? Durch Umwandlung in Eigentum. Also wenn du dann vor einer Mutter mit vier Kindern stehst, die dann sagt, ja, sie hat jetzt ne, auch über geschütztes Marktsegment oder so, sie hätte eigentlich Berechtigung, aber man findet einfach keine Wohnung, sie muss jetzt ins Wohnheim oder so mit den vier Kindern. Das ist was, das ist eine Situation, die das kann so nicht weitergehen. Ja. Und gleichzeitig beschäftigt mich auch, zu sehen, wie viele Leute in unserem Kiez, obwohl sie hier ne, ewig leben, 30 Jahre oder noch länger, nicht wählen dürfen. Das ist, finde ich, dann antidemokratisch, wenn du so einen großen Teil unserer Bevölkerung ja, von dem Wahlrecht ausschließt. Und das sind ja, das sind so noch zwei Dinge, die mich gerade im Wahlkampf eben bei Tür zu Tür sehr beschäftigen. Und gleichzeitig haben wir aber, wo ich immer nur wieder drauf zurückkommen kann, ein riesiges Potenzial in Neukölln. Und ja, ich hoffe, ich kann irgendwie dazu beitragen, mit anderen gemeinsam dieses Potenzial auszuschöpfen.
Ja, das war nochmal ein sehr gutes Rundherum-Schlusswort eigentlich schon. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Und ja, ich drücke dir die Daumen und werde bestimmt auch bei dir hoffentlich noch beim Wahlkampf noch mal vorbeikommen können. Ja, alles, alles Gute.
Dankeschön. Jeden Samstag haben wir einen Grillstand am Wildenbruchplatz. Da gibt's Köfte, vegetarisch, Bier und Limo. Falls du Bock hast, komm rum.
Sehr gut. Vielen Dank für die Einladung, Timo. Und vielen Dank auch, dass du heute hier warst. Genau, mach's gut. Ciao.
Danke, dass ich hier sein durfte. Macht's gut. Ciao.
So, das war eine weitere Folge des Podcasts Rotes Neukölln. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback oder Anmerkungen bzw. Fragen habt, dann schickt mir gerne eine E-Mail an kontakt@rotesneukölln.de. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr über Bewertungen bei iTunes, damit auch andere diesen Podcast finden und hören können. In der nächsten Folge wird Martin Hiegel zu Gast sein, der bereits Bezirksbürgermeister in Neukölln ist und auch erneut für dieses Amt kandidiert. Bis dahin, alles Gute und tschüss!